Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich spreche hier seit fast 4 Jahren mit Menschen, die selbst an Parkinson erkrankt sind und mit ihren Angehörigen. Wir reden hier über das ganz alltägliche Leben mit der Krankheit, über das, was uns schwerfällt, was uns bewegt, aber vor allem über das, was uns Mut und Zuversicht gibt. Heute habe ich eine ganz tolle Frau zu Gast, die selbst auch seit vielen Jahren intensiv mit Menschen und ihren Geschichten zu tun hat. Daniela Hammelsbeck ist seit über 30 Jahren Pfarrerin und begleitet seit Jahrzehnten Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Als sie vor 11 Jahren die Diagnose Parkinson erhält, ändert sich auch ihr Leben grundlegend. Wir sprechen über Glauben, über Zweifel, über das, was uns Angst und was uns Mut macht. Es ist ein tolles, offenes und sehr ehrliches Gespräch geworden mit einer wirklich starken Frau. Ich freue mich sehr, wenn du uns bei unserem Gespräch begleitest. Hallo und herzlich willkommen, liebe Daniela, bei mir im Podcast.
Hallo, liebe Katrin.
Ja, du hast mir vor ein paar Wochen geschrieben und mir deine Geschichte erzählt per E-Mail. Und schwupps, treffen wir uns hier im Podcast. Ich weiß, dass du gerade mitten im Umzugsstress steckst, also ein Interview aus dem echten Leben. Aber lass uns doch nochmal hier und jetzt ankommen. Deswegen starte ich gerne mit meiner ersten Frage. Worüber hast du denn heute schon gelacht?
Ja, gerne. Das Lachen fällt mir gerade gar nicht so ganz leicht, weil wir eben total im Umzugsstress sind. Und heute Morgen ist mein Mann nach unten gekommen. Ich hatte schon 3 Stunden in den Kisten gewühlt und er kam verschlafen nach unten und hat sich an den Tisch gesetzt und hat einen ganz blöden Witz erzählt, den ich jetzt gar nicht wiederholen kann, weil ich kann mir Witze nicht merken. Aber da mussten wir beide so lachen drüber, weil es so absurd war.
Ja. Genau. Genau, ich kann mir Witze auch nie merken, aber ich lache gerne über Witze, das kann ich nachvollziehen. Ja, manchmal muss man ja auch in den Situationen, wo es besonders stressig ist, einfach mal lachen. Meine Oma hat immer gesagt, lache, wenn es zum Heulen nicht reicht.
Ja, genau.
Das ist manchmal die bessere Variante. Ja, genau. Oh Mann. Ja, dann kann dein Mann jetzt eine Stunde in den Kisten wühlen und du hast jetzt erstmal eine Auszeit.
Wunderbar.
So machen wir das. Ja, genau. Nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in deine Parkinson-Geschichte. Wie hast du denn damals die ersten Symptome von deiner Erkrankung wahrgenommen und wie haben die sich so geäußert?
Also bei mir ist das tatsächlich schon 11 Jahre her. Mhm. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich über Monate lang dachte, dass irgendwas mit mir ist. Und bei mir war das vor allem die Erschöpfung. Also ich kam nach Hause und habe nicht mehr die Treppen zur Tür hochgeschafft, zur Haustür. Es waren, glaube ich, 8 Stufen, die habe ich einfach nicht mehr hingekriegt. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, naja, ich habe zu viel gearbeitet. Dann habe ich aber gemerkt, im Urlaub wurde es nicht besser. Dann habe ich gedacht, ich bin in den Wechseljahren. Dann war ich bei meiner Frauenärztin. Und die hat mich, warum auch immer, zum Neurologen geschickt. Mhm. Im Nachhinein sehr klug. Damals war ich bei einem Neurologen, der auch erstmal damit nicht so wirklich was anfangen konnte. Und der dann irgendwann den Verdacht hatte, dass ich einen Schlaganfall habe und mich tatsächlich mit Krankenwagen in die Uniklinik geschickt hat. Mhm. Und da haben die dann Untersuchungen mit mir gemacht. Und dann kam dieser Oberarzt und hat mir tatsächlich zwischen Tür und Angel mitgeteilt, dass er vermutet, dass ich Parkinson habe. Das war auch eine ganz absurde Situation, weil da draußen liefen ganz viele Leute rum. Er hatte nicht mal die Zeit, mich ins Büro reinzuholen. Und dann hat er mir diese Diagnose gesagt und dann ist er wieder gegangen.
Wahnsinn. Ja.
Und ich habe gemerkt, dass ich erstmal alle Gefühle ausgestellt habe. Mhm. Also im Nachhinein kann ich mich gut daran erinnern, dass ich überhaupt gar kein Gefühl dazu hatte. Keine Angst, kein Weinen, kein was weiß ich, keine Verzweiflung. Sondern ich bin dann alleine nach Hause, habe meinen Kindern Mittagessen gemacht, ich weiß noch genau was. Und mein Mann war ein paar Tage verreist und dann habe ich so getan, als sei nichts. Im Nachhinein denke ich, das war natürlich wahrscheinlich eine Schockreaktion. Aber auch als mein Mann dann zurückkam und ich ihm das erzählt habe, war ich immer noch so gefühlslos. Das finde ich im Nachhinein ganz furchtbar, aber so war es. Und dann habe ich auch lange gedacht, das stimmt ja wahrscheinlich gar nicht, das kann gar nicht sein, mir geht es doch eigentlich ganz gut. Dann hat der Neurologe mich zum DAT-Scan geschickt und das war dann eindeutig.
Ah ja, okay. Ja, wie du das beschreibst, ich glaube, das kennen viele, dass man erstmal irgendwie da rausgeht aus diesem Gespräch und gar nicht weiß, wie man jetzt weitermachen soll. Letztendlich hat sich ja im eigenen Leben gar nicht so viel verändert. Man hat nur ein Wort dafür, aber man hat jetzt nicht wirklich ein Gefühl dazu. Ne? Das ist vielleicht auch erstmal so eine Schutzreaktion. Als das so ein bisschen eingesunken ist bei dir, die Diagnose, als du also wirklich nach dem DAT-Scan auch gemerkt hast, das ist es jetzt. Wie war denn so deine Gedanken- und Gefühlswelt? Kanntest du Parkinson schon? Hattest du ein Gefühl dazu, ein Wissen dazu oder musstest du dir das alles erst aneignen?
Beides. Also ich habe über meine Arbeit natürlich viele, viele Besuche gemacht bei älteren Menschen und da ist mir Parkinson begegnet. Aber eben mit dieser Symptomatik des Tremors, des Zitterns oder der Kleinschrittigkeit, das hatte ich alles nicht. Insofern hat es einfach auch gedauert, bis ich kapiert habe, okay, man kann das auch mit 48 kriegen. Dann habe ich angefangen zu googeln und im Internet zu lesen und habe immer mehr Angst gekriegt, habe auch gedacht, oh wei, was kommt da alles auf mich zu, bis ich das dann irgendwann beendet habe. Und dann bin ich relativ schnell schon in so eine Art Depression verfallen. Das kannte ich schon von vor der Diagnose, das weiß ich, dass das im Nachhinein schon Parkinson gewesen ist. Aber ich bin da ziemlich abgekracht. Dann bin ich auch für ein paar Wochen in eine psychosomatische Klinik gegangen und das war eine richtig gute Entscheidung im Nachhinein. Und danach habe ich dann auch Therapie gemacht, lange Zeit. Und es war so eine wichtige Phase, in der ich mich erstens sortieren konnte und zweitens so eine Haltung dazu gewinnen konnte, nämlich nicht mehr die total dagegen anzukämpfen oder alle Energie da reinzustecken, so weiterzumachen wie bisher, sondern eine Haltung immer wieder neu einzuüben, in der es darum geht, nicht gegen, sondern mit dem Parkinson zu leben und die Energie nicht da reinzustecken, dagegen anzurennen, sondern in das mit dem Parkinson leben. Meine Therapeutin hat ganz, ganz oft zu mir gesagt, versuchen Sie immer wieder neu, sich zu fokussieren auf das, was alles noch geht. Und eben nicht auf das, was nicht mehr geht, was ich doch oft tue. Nämlich auf das zu gucken, was nicht mehr geht, was immer weniger wird, was immer anstrengender wird. Und darüber vergesse ich manchmal das, was eigentlich alles noch geht.
Ja, und das ist oft eine ganze Menge, ne? Schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube, das kennen wir alle, dieses Gefühl irgendwie, oh, jetzt wird das auch noch schlechter und jetzt kommt das noch dazu. Und aber auf der anderen Seite wirklich immer die Waage zu sehen, was wir alles können und was unser Körper alles leistet, um das auch auszugleichen, das ist so viel, ne? Und ich fand das auch schön, wie du das nochmal beschrieben hast, dass es immer wieder um Akzeptanz geht, dass man nicht sagen kann oder auch nicht von sich erwarten muss, okay, jetzt habe ich das akzeptiert, dass ich Parkinson habe. Nee, das ist immer wieder so ein Aushandeln, ein Verhandeln. Und mir hat mal jemand gesagt, Krankheitsbewältigung hört nicht auf. Ich kann nicht sagen, so jetzt habe ich mich damit abgefunden, sondern dadurch, dass sich ja unsere Situation immer wieder verändert, verändert sich auch wieder unsere Gefühlslage dazu, unsere Einstellung.
Ja. Genau, und ich habe immer wieder das Gefühl, jetzt habe ich es irgendwie geschafft, in der Situation, in der ich bin, ganz gut damit zu leben. Und dann kommt sozusagen das Nächste, was nicht mehr geht. Und dann muss ich wieder bei Null anfangen manchmal. Und das finde ich super, super herausfordernd im Leben mit dieser Krankheit. Und das gelingt mir manchmal und manchmal überhaupt nicht.
Genau, und das darf man auch mal sagen, dass es manchmal auch einfach nicht gelingt. Punkt. Und das muss auch
so
nicht immer gelingen.
Nee, das stimmt.
Ja, du lebst jetzt tatsächlich schon seit 11 Jahren mit der Erkrankung. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und wenn du so zurückblickst zu der Anfangszeit, wo du gerade frisch die Diagnose bekommen hast, zu jetzt, wie hat sich dein Leben verändert? Wie kannst du die Zeit in der Rückschau beschreiben?
Also das Erste, was glaube ich ganz wichtig ist, dass ich, nachdem es dann bei mir eingesickert war, doch von Anfang an sehr offen damit umgegangen bin. Also ich habe auf meiner Arbeitsstelle ganz, ganz offen darüber geredet, auch weil ich dann eben auch in Rehas gegangen bin oder eben einfach die Einschränkungen auch sichtbar waren und bin da auf ganz, ganz viele tolle, offene Ohren gestoßen und habe ganz viel Unterstützung gekriegt. das hat mich schon gestärkt, zu wissen, dass ich damit nicht alleine bleiben muss. Also das ist, finde ich, bis heute ganz wichtig, diese Offenheit. Und das kostet mich immer viel Kraft. Also ich war jetzt auf einer Fortbildung und da waren Kollegen und Kolleginnen dabei, die ich auch nicht kannte. Und es war klar, bestimmte Wege kann ich nicht mitgehen. Also da ging es ums Pilgern und auch wirklich ums Gehen. Und dann habe ich mich durchgerungen, beim ersten Treffen davon zu erzählen, von meiner Krankheit. Und das war richtig gut, weil die Kollegen und Kolleginnen dann gefragt haben, naja, was brauchst du, damit du so viel mitgehen kannst wie nötig? Und dann haben wir echt tolle Absprachen getroffen. Und der eine hat immer meinen Koffer genommen und die anderen haben immer geguckt, wo ich Pause machen kann. Und wer sich dann dazusetzt, und das war richtig gut. Und solche Erfahrungen, finde ich, haben mir schon geholfen in den letzten 11 Jahren. Ansonsten denke ich, 11 Jahre, das ist wahnsinnig lang. Und im Vergleich, also jetzt fange ich dann doch beim Defizit an, im Vergleich zu früher merke ich, dass ich eben mich nicht mehr so richtig gut bewegen kann. Dass meine Lauflänge oder mein, ich bin viel gewandert, dass das alles nicht mehr so geht wie früher. Und das macht mir viel aus, damit umzugehen. Und gleichzeitig habe ich aber auch neue Dinge entdeckt. Also ich habe angefangen zu malen und habe ganz, ganz viel Spaß daran, mich mit Farben auseinanderzusetzen und Farben zu benutzen. Das ist ganz wesentlicher Teil meines Lebens geworden oder meiner Freizeit. Ich habe angeknüpft daran, dass ich früher ganz, ganz viel Musik gemacht habe und spiele auch mehr Klavier als vor der Krankheit. Das geht wunderbar. Das ist dann mehr so der Blick auf das, was geht und mir auch Dinge zuzutrauen, von denen ich gedacht habe, das kann ich eh nicht mehr. Dann sind wir relativ viel gereist. Unsere Kinder leben im Ausland und wir haben viele Besuche bei ihnen gemacht. Und das ist auch was Neues, was wir entdeckt haben, wie wunderbar das ist, auf Reisen zu gehen. Und trotz der Erschöpfung, die ich nach wie vor leider habe, Dinge gemeinsam zu tun mit der Familie und an anderen Orten, das können wir inzwischen richtig gut.
Schön, das hört sich gut an. Malen und Musik und Reisen. Ja, da bin ich sofort dabei. Du hast mir erzählt, dass du vor 1,5 Jahren eine THS bekommen hast, eine tiefe Hirnstimulation. Mhm. Ja, das ist eine Entscheidung, wo ich schon mit vielen Menschen drüber gesprochen habe, die definitiv nicht leicht zu treffen ist, wo sich viele auch vor scheuen oder große Ängste vorhaben. Wann und warum hast du dich dafür entschieden?
Also das mit den Ängsten kann ich nur teilen. Ich habe lange gebraucht, mich dafür durchzuringen. Ich habe aber gemerkt, dass ich doch immer mehr Tabletten gebraucht habe. Also am Schluss habe ich, glaube ich, ich weiß es glaube ich nicht, 16 oder 17 Tabletten plus Pflaster am Tag genommen. Und dass die Wirkzeit aber immer kürzer geworden ist. Also, dass ich immer mehr in so Phasen gekommen bin, in so Off-Phasen, in denen ich einfach nichts mehr von den Tabletten gemerkt habe. Und dazu kamen so sehr schmerzhafte Krämpfe in den Füßen, sodass ich zum Beispiel eine Beerdigung nicht fertig machen konnte, mal abbrechen musste. Das war ganz, ganz furchtbar, weil ich den Weg zwischen der Trauerhalle und dem Grab einfach nicht mehr gehen konnte. Und das waren dann so Momente, in denen mir ein Arzt in der Reha, in der ich war, das doch sehr ans Herz gelegt hat, darüber mal ernster nachzudenken. Da habe ich das dann wirklich von mir gewiesen, weil ich so diese Angst hatte, dass mein Kopf dann ja ganz fest in so einem ganz gruseligen Rahmen drin ist und dann da Löcher gebohrt werden durch die Schädeldecke und diese Sonden da reinkommen. Also ich fand das alles ganz gruselig und habe gedacht, nie und nimmer. Und dann hat mein Neurologe hier dann gesagt, gehen Sie mal zu diesem Professor, der das in Freiburg macht, der das auch schon seit vielen, vielen Jahren fast nur macht. Und mit dem bin ich dann richtig ins Gespräch und ins Verhandeln gekommen. Der hat mich super toll begleitet, auch durch diese Ängste hindurch. Und irgendwann war für mich klar, jetzt mache ich das. Und dann bin ich den Weg gegangen. Natürlich habe ich gehadert, natürlich hatte ich wahnsinnige Angst. Auch weil es ja in der OP so Wachphasen gibt, in denen man Dinge ausprobieren muss. Die waren bei mir relativ kurz. Der hat das schon auch toll gemacht. Ja, das hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich mich dann sozusagen in dessen Hände geben konnte.
Genau.
Und im Nachhinein würde ich sagen, das war eine gute Entscheidung. Die Krämpfe sind komplett weg, die habe ich überhaupt nicht mehr. die Beweglichkeit ist besser. Was super, super anstrengend ist, ist, dass dieser Schrittmacher immer wieder neu eingestellt werden muss. In regelmäßigen Abständen, weil da gibt es halt dann mehrere Parameter, nämlich das Gerät selber, die Medikamente, die ich dann viel, viel weniger, aber doch auch wieder nehmen muss, und das Fortschreiten der Krankheit. Und das muss immer wieder neu eingestellt werden, damit das im Verhältnis stimmt. Und das finde ich wahnsinnig anstrengend. Das ist auch mental anstrengend. Genau. Und das Thema Erschöpfung begleitet mich leider immer noch. Das hoffen wir dann immer wieder bei der neuen Einstellung in den Griff zu kriegen. Aber da ist noch Spielraum nach oben.
Ja, okay. Aber das hört sich erstmal ziemlich gut an. Sehr schön, wie ehrlich du das beschrieben hast, wie viel Sorgen und Ängste du auch hattest. Und dass du einfach jemanden an deiner Seite hattest. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man den Ärzten vertraut, dass man genau weiß, wie läuft das ab. Und auch das Gefühl hat, ich kann mich da in gute Hände begeben, denn das tun wir ja. Man gibt sich ja völlig hilflos da ab und hofft, dass man am Ende wieder aufwacht und das Ding ist drin.
Genau, der Arzt hat zu mir damals gesagt, jetzt geht's darum, dass sie für sich entscheiden, ich will mich jetzt in ihre Hände geben, ja. Und dass sie mir vertrauen und ich verspreche ihnen, das Beste zu tun. Das war richtig gut, weil ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt muss ich irgendwann diesen Schritt einfach in Anführungsstrichen gehen, ja. Und dann ist es so und dann hat es auch keinen Sinn mehr zu hadern und dann ging das irgendwie auch. Also diesen Schritt zu gehen, mich dem Arzt anzuvertrauen, in dem Vertrauen darauf, dass er das Beste damit machen wird.
Ja, Vertrauen und Glauben. Sehr wichtig in dem Moment, genau. Vielleicht kommen wir mal bei dem Wort Glaube zu deiner Tätigkeit. Du bist ja seit über 30 Jahren als Pfarrerin tätig. Eine sehr lange Zeit und auch immer noch tatsächlich. Und das ist ja auch ein Beruf, der aus meiner begrenzten Erfahrung ja wirklich eher eine Berufung ist, bei dem allen, was da so ansteht, wo man eigentlich ständig präsent sein muss, wenig Auszeiten hat. Du hast ja jetzt eben, wie gesagt, auch 11 Jahre nach der Diagnose noch eine Pfarrstelle. Wie kommst du da beruflich zurecht?
Also zuerst mal muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob es so bei mir das Thema Berufung ist. Bin ich gar nicht so ganz sicher. Ich finde diesen Beruf erstmal einen ganz tollen Beruf, weil ich ganz nah dran bin an den Menschen und ihren Fragen, sozusagen in den Momenten der Freude und in den Momenten des Leides. Ich kann mich immer wieder neu mit existenziellen Themen auseinandersetzen. Das finde ich nach wie vor großartig. Und herausfordernd ist er ja, weil er viele, viele Aufgaben beinhaltet und ganz viel Herz und Seele präsent sein. Also Gottesdienste feiern, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Seelsorge, Begleitung Sterbender, Rallye-Unterricht, Konfirmandenarbeit, unendlich viele Gremien, viele Fort- und Weiterbildungen und so weiter und so weiter. Also er ist sehr vielfältig. Aber genau darin steckt auch die Herausforderung. Und da habe ich jetzt gemerkt, ich habe 8 Jahre lang von diesen 11 Jahren tatsächlich 100% gearbeitet. Und da bin ich einfach oft an und auch vor allem über meine Grenzen gegangen. Bis es einfach klar war, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und mich Freunde und Freundinnen auch ermahnt haben, da was zu ändern. Und dann, muss ich sagen, habe ich doch ziemlich viel Unterstützung durch meinen Arbeitgeber bekommen, durch meine Vorgesetzten, die zusammen mit mir überlegt haben, wie für mich eine Arbeitsstelle geschaffen werden kann, auf der ich arbeiten kann.
Schön.
Da bin ich jetzt seit einem knappen Jahr auf einer halben Pfarrstelle mit dem Auftrag Ehrenamtliche fördern. Und das ist so eine Projektstelle, in der ich ganz, ganz viel Freiheiten habe. Und in der ich aber trotzdem auch innovative Dinge tun kann. Und das ist eigentlich wunderbar.
Das ist schön, dass es dann auch so eingerichtet werden konnte. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, eben offen mit der Erkrankung umgehen, auch dem Arbeitgeber gegenüber. Oft ist ganz viel möglich, wenn wir eben darüber sprechen und unsere Bedürfnisse mitteilen.
Genau, wobei ich schon auch, obwohl ich jetzt nur eine halbe Stelle habe, obwohl ich viele Freiheiten habe, das liegt aber vielleicht auch eher an meinen eigenen Ansprüchen. Ich denke schon immer wieder auch darüber nach, dass ich das nicht mehr ewig werde machen können. Also ich kenne viele Parkinson-Erkrankte und die allermeisten sind aus ihren Jobs ausgestiegen. aus Erschöpfungsgründen, aus motorischen Gründen, was auch immer. Und das ist für mich schon immer wieder auch so eine Herausforderung, für mich selber zu überlegen, wann ist eigentlich der Punkt da, an dem ich sage, ich will mich diesem Stress, den so eine Stelle bedeutet, sei sie nun halb oder ganz, nicht mehr länger stellen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich mache auch den Job, den ich mache, sehr, sehr gerne und von Herzen. Und trotzdem, glaube ich, den richtigen Moment abzupassen, zu gehen. Und zwar nicht erst, wenn wir völlig auf dem letzten Loch pfeifen, wie man so schön sagt, sondern wirklich auch mit einem guten Gefühl, das auch gut abgeben können, loslassen können und dann einfach vielleicht auch was Neues auf uns warten darf. Das kann ich gut nachvollziehen, dass es schwer ist, das loszulassen. Und ich weiß allerdings auch von vielen, mit denen ich gesprochen habe, die den Weg gegangen sind in die Erwerbsunfähigkeit, die dann sagen, klar war es erstmal eine Umstellung, aber danach war es richtig gut. Also dann konnte ich mich einfach wieder mehr auf mich konzentrieren. Ne?
Ja, ja.
Da schauen wir mal, wann da soweit ist für uns, Daniela.
Genau. Also ich habe die Zuversicht, dass ich das irgendwann genau spüre und dann werde ich das auch tun. Also soweit bin ich schon, dass ich da auch meine eigenen Signale sehr ernst nehmen will.
Genau. Inwiefern hilft dir denn deine Tätigkeit beim Umgang mit deiner eigenen Erkrankung?
Also ich glaube tatsächlich, das ist dieses, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich mich sozusagen rein beruflich mit ganz existenziellen Fragen auseinandersetzen kann und darf. Das finde ich ein ganz großes Privileg. Das geschieht ja in jeder Predigt, die ich auch nach wie vor noch halte oder auch schreibe. Und in diesem Akt, des sich auf die Predigt und die Fragen einzulassen, merke ich, da hole ich auch ganz, ganz viel für mich selber raus. Ja, nämlich in den Fragen, was trägt mich eigentlich? Was hält mich? Was gibt mir Kraft? Woraus speist sich meine Hoffnung? Wer hält zu mir im Schmerz oder auch im Guten, in der Freude und im Glück? Also das sind so Fragen, die eigentlich immer da sind. Und dieses, ich darf mich damit auseinandersetzen, das finde ich großartig. Das finde ich nach wie vor einen ganz großen Plus dieser Tätigkeit. Das hilft.
Ja, schön. Kann natürlich auch sein, dass man auf der einen Seite sagt, ich muss mich auch mit diesen Fragen beschäftigen und auseinandersetzen. Kann sie nicht so wegschieben, wie es vielleicht manch anderer kann, der zur Arbeit geht und was ganz anderes, Mechanisches oder sowas mehr macht. Ich muss mich diesen Fragen öfter stellen. Und das kann natürlich auch ja schon eine Aufgabe und Herausforderung sein. Ich finde das Thema Glaube und Parkinson auch nochmal sehr spannend. Wir haben da im Vorfeld auch so drüber gesprochen. Ich selber habe jetzt keine Religion, aber das heißt nicht, dass ich nicht glaube. Egal, welche Religion wir haben oder woran wir glauben, ist aber was, glaube ich, existenziell für alle Menschen irgendwie wichtig ist, überhaupt Glauben zu haben, an etwas, an jemanden zu glauben. Inwiefern hat dich denn dein eigener Glaube beim Leben mit Parkinson unterstützt?
Also ich würde sagen, dass ich von Anfang an der Diagnose irgendwie gespürt habe, dass ich nicht alleine bin, sondern dass da jemand ist, der, oder ich sage auch gerne die zu mir hält, egal was ist. Und dass ich bei diesem Du, bei diesem Ort alles ablegen kann und abladen kann, was ist. Alles Glücklicher, alles, was mir Freude macht, aber eben ganz besonders auch das, worüber ich jammer und klage und heule und woran ich verzweifle, das hat alles einen Ort. Und da gibt es ein Du, da gibt es jemanden, der oder die mich in all dem hält. Und das fühlt sich, so brüchig das auch manchmal ist, aber das fühlt sich doch irgendwie sehr, sehr gut an. Da ist Gott dann ganz, ganz nah bei mir, so wie eine ganz enge Freundin. Aber gleichzeitig geht's auch darum zu verstehen, dass Gott auch viel mehr ist und viel größer ist und viel weiter ist als das Schwere und als der Schmerz und als diese Krankheit. Und daraus Kraft zu ziehen, das erlebe ich immer wieder. Und das ist in aller Brüchigkeit und mit allen Zweifeln. Also ich zweifle auch zwischendurch und frage mich, was soll das alles? Und mache ich mir da nicht was vor oder machen mir da andere was vor? Aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich das irgendwie spüre. Ganz tief in mir ist da eine Stärke, die auch nicht kaputt geht. Denn es gibt einen wunderbaren Satz, in der Bibel, der heißt, Gott spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mhm. Und das spüre ich, dass gerade da, wo ich schwach bin oder wo ich nicht mehr kann oder wo ich gebrechlich bin, wo ich nicht mehr laufen kann, wo ich Schmerzen habe, da ist Gott da. Das gibt mir Kraft.
Schön. Ich finde das gerade ganz berührend, wie du das beschreibst. Und das ist auch, glaube ich, ganz wertvoll, das so zu empfinden und so zu spüren und sich eben nicht allein und verlassen und verloren zu fühlen. Auch wenn das sicherlich auch mit, wie du so schön sagst, dazugehört, dass auch man diese Gefühle auch immer mal hat. Aber ich merke das selber für mich. Ich bin auch durch die Erkrankung wirklich zu diesem inneren Gefühl und Glauben gekommen, dass das Leben es immer gut mit mir meint. Auch wenn man jetzt von außen betrachtet, hä, wie kann sie das denn jetzt sagen, von wegen Parkinson und so. Mhm. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl hat, dass das Leben es im Grunde immer gut mit mir meint und nicht was Schlechtes mit mir vorhat, sondern dass alles, was kommt, eben auch eine Aufgabe, eine Herausforderung ist, wo das Leben schon denkt, das schafft sie schon, da kommt sie schon mit zurecht, das kann sie. So denke ich immer, okay, das Universum oder was auch immer denkt wohl, das kann ich. Na, dann kann ich das auch. Dann schmeiße ich mich da mal rein und guck mal, wie es wird. Ich finde das sehr, sehr spannend, sich darüber zu unterhalten. Also ich finde, das hat dann eher mit dem Thema Spiritualität auch zu tun, ne? In welche Richtung man auch immer glaubt oder was man denkt. Und im Grunde genommen sind es dann doch die gleichen Dinge oder Erkenntnisse, zu denen man kommt. Ja, danke schön, dass du auch deine Erfahrung da mit uns teilst. Du hast ja sicherlich auch in deiner Arbeit in den ganzen Jahren jetzt viele Menschen erlebt, die auch unabhängig von schwerer Erkrankung auch andere große Herausforderungen im Leben hatten. Kannst du sagen, was generell den meisten Menschen Kraft gibt, die in schwierigen Situationen sich befinden?
Also, ich glaube, die Kraft aus dem Glauben können Menschen dann ziehen, wenn sie diese beiden Seiten erleben, nämlich dass Gott ganz, ganz nahe ist und das kann auch in Form eines Menschen sein, der bei mir ist, der zu mir hält, der keine klugen, frommen Sätze sagt, sondern der einfach da ist und die Ohnmacht mit mir aushält. Also das ist ganz wichtig und dann gleichzeitig aber auch von einem Gott sprechen, der oder die groß und stark ist und der mehr ist als das, was ich gerade erlebe. Das sind ja quasi ein bisschen widersprüchliche Seiten von Gott. Aber wenn es gelingt, diese beiden Seiten zu vermitteln, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann kann der Glaube schon auch sehr viel Kraft geben. Und das würde ich auch immer für mich sagen. Also, dass aus diesen beiden ich Kraft ziehe. Und das vergesse ich zwischendurch, gar keine Frage. Also ich kann das manchmal dann auch nicht glauben oder da fange ich an zu zweifeln. Und dann brauche ich sowas, ich nenne das immer Spickzettel für die Seele. Da habe ich mir hier so ganz viele Karten gemacht, die ich dabei habe für solche Wüstenzeiten. Das sind Sätze nicht nur aus der Bibel, aber auch, die mich aus der Angst, aus dem Schmerz und aus dem Depressiven rausholen können. Da steht zum Beispiel einerseits ganz banal, das geht vorüber oder es bleibt nicht, wie es ist oder du bist mehr als der Parkinson. Und dann gibt's aber auch so Sätze wie, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist ein Satz aus einem Psalm. Oder nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Mhm. Oder dieses wunderbare Lied, das kennen ja vielleicht einige, mit einem Text von Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Morgen und am Abend und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Ja.
Das sind so Sätze, die muss ich manchmal gesagt bekommen. Also manchmal kann ich mir die dann selber lesen, manchmal brauche ich aber auch jemanden, der mir daraus was vorliest.
Ja, schön, das hört sich total gut an. Das ist eine schöne Inspiration, glaube ich. Spickzettel für die Seele, hört sich super an. Und auch, dass du da guckst, was brauche ich, lese ich es selber oder brauche ich jemanden, der es mir vorliest? Das ist auch total gut, ne? Auch die Menschen mitzunehmen und zu sagen, mir geht's gerade nicht gut, bitte tu mir den Gefallen, such mal was für mich aus oder wie auch immer du das machst und lies mal. Und das nochmal von jemand anders zu hören, das glaube ich auch, dass das gut tut. Das ist ein schöner Impuls. Super. Zu den Spickzetteln hattest du mir auch noch eine schöne Begebenheit in unserem Vorgespräch erzählt mit dem Arzt, der dich operiert hat und was auch sehr viel mit Glaube zu tun hat und dass du dich dort wirklich fallen lassen konntest.
Genau.
Fand ich sehr, sehr schön. Magst du das nochmal mit uns teilen, dieses eine kurze Erlebnis bei der Operation?
Ja, gerne. Also ich hatte diese ganz vielen Spickzettel geschrieben, auch für die OP und hatte mir das so vorgestellt und auch mit dem Arzt so abgesprochen, dass der mir die dann vorliest vor der OP und ich dann quasi mit einigen Sätzen in die OP gehen kann. Und dann habe ich aber gemerkt, dass im Vorlauf dieser OP mit dem Warten auf den Beginn, dann kamen irgendwie die Krämpfe wieder und ich hatte das Gefühl, ich schaffe das alles gar nicht. Da habe ich diese Karten dann doch beiseite gelegt und als dann der Arzt kam, habe ich zu ihm gesagt, ich will das alles gar nicht, das ist mir zu viel. Aber ob er mir ein Kreuz auf die Stirn zeichnen könnte, als Zeichen dafür, dass ich nicht alleine bin. Und das hat er dann gemacht. Das war genau das Richtige. Das war ganz, ganz großartig. Und ich spüre das bis heute, wie der mit seinen Fingern auf meiner Stirn das Kreuz gezeichnet hat. Das ist ja was sehr Katholisches. Aber ich konnte das ganz und gar aufnehmen. Und das hilft mir noch heute. Das ist ein ganz großes Geschenk, auch diese Gestik, auch dieses körperliche Erfahren von Stärkung und von Nähe, das hat mir viel Kraft gegeben. Und das war ein wunderbarer Moment in dem ganzen Gruseligen dieser OP-Vorbereitung.
Ja, und das ist schön, wenn wir uns in solchen Momenten eben jetzt nicht als Arzt und Patientin gegenüberstehen, sondern als Menschen. Und so wirkt das für mich, ne? Als wenn ihr euch einfach als Menschen in dem Moment nahe wart. Und dann wirklich auch die Stärke zutage tritt, die so eine Geste ausmachen kann. Sehr schön. Daniela, ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden reden. Das sage ich ganz oft zu meinen Podcast-Gästen, aber es ist wirklich so. Mit dir könnte ich auch echt noch lange sprechen. Aber du musst zu deinem Umzug zurück, ich weiß. 2 Fragen habe ich noch. Welche Träume möchtest du dir noch verwirklichen?
Also ich habe schon als Kind immer gesagt, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Und das möchte ich gerne noch tun, egal was das ist. Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich schreibe irgendwie ein theologisches Fachbuch. Inzwischen denke ich manchmal, ich will einen Krimi schreiben. Was auch immer, wenn ich denn dann irgendwann Zeit habe und Ruhe, dann werde ich mich diesem Projekt neu widmen. Da freue ich mich jedenfalls drauf.
Das hört sich gut an. Der Krimi von Daniela. Ja. Und als allerletztes habe ich ja immer noch die Frage, die ich allen stelle, und die mir auch mal noch mal ganz wichtig ist. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben, so als abschließende Quintessenz von unserem Gespräch?
Also mir ist jetzt in den letzten Minuten unseres Gesprächs ein Lied durch den Kopf gegangen, das zu meinen Lieblingsliedern gehört, das in unserem Gesangbuch steht, das schon viele, viele 100 Jahre alt ist. Das singe ich jetzt nicht vor. Das traue ich mich nicht. Außerdem ist meine Stimme zu räusperig. Das heißt, allmorgen ist ganz frisch und neu. Und dann geht es weiter, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Also für mich in meinem Glauben bedeutet das, dass ich darauf vertraue, dass Gott jeden Morgen neu da ist für mich. Und mir jeden Morgen neu die Chance gibt, neu anzufangen. Und diesen Anfängergeist oder Anfängerinnengeist, den finde ich ganz, ganz entscheidend und ganz wichtig in meinem Umgehen mit dieser Krankheit.
Ja, sehr schön. Danke für den Impuls. Hermann Hesse sagte das ja auch so schön in seinem Zitat, ne, dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt und diesen Zauber jeden Tag nochmal zu spüren, ja, das ist eine schöne Inspiration. Daniela, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, für die vielen schönen Gedanken und hilfreichen Impulse, die du gesetzt hast. Viele Dinge nehme ich jetzt auch für mich selber nochmal mit. Ich wünsche dir erstmal für deinen Umzug alles Gute, dass ihr das gut über die Bühne kriegt. Irgendwann ist es geschafft. Ja. Und auch sonst alles Liebe, alles Gute für dich und für deinen Weg. Ja.
Wunderbar. Ich bin ganz froh über das Gespräch und über die Fragen, die mich ja selber auch an die Punkte bringen, die mir wichtig sind. Vielen Dank, Katrin.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ja, mir hat das Gespräch mit Daniela sehr gut getan. Ich finde, sie konnte so gut und ehrlich ihre Gefühle äußern und auch ihre Zweifel. Sie spricht das aus, was wir, glaube ich, alle immer mal wieder fühlen. Dass wir an manchen Tagen gut mit der Parkinson-Krankheit leben können und an manchen auch einfach gar nicht. Alles darf sein. Ich glaube, das müssen wir uns selbst viel öfter sagen. Wir dürfen auch mal scheitern, wir dürfen auch mal schlechte Tage haben. Wir dürfen uns auch mal verloren fühlen. Ich glaube, immer dann, wenn wir diese Gefühle wirklich fließen lassen, können sie kommen und auch wieder gehen und dann Raum für neue Emotionen und Erfahrungen lassen und somit heilsam wirken. Der Glaube, über den Daniela und ich viel gesprochen haben, kann Berge versetzen, heißt es so schön. Für mich ist das längst nicht nur ein Kalenderspruch, sondern ein Satz, den ich immer wieder als wahr erlebe. Denn das, woran wir glauben, das kann auch nur passieren. Wir müssen etwas haben, woran wir glauben. Ob es Gott ist, das Universum, die Natur oder ob wir an uns selbst glauben. Besonders gut gefallen hat mir auch Danielas tolle Idee mit den Spickzetteln für die Seele. Ich gebe zu, ich bin auch ein Freund von Zitaten und diesen Gedanken nehme ich mir einfach mal mit. Vielleicht ist das auch eine Inspiration für dich und kann dir helfen an manchen Tagen, wo du selbst mal nicht weiter weißt? Und warum nicht auch ein paar dieser Karten bei Menschen parken, die uns nahestehen? Auch das hilft, mit unseren Freunden und Angehörigen im Gespräch zu bleiben, darüber, wie es uns geht. Hast du einen Satz, ein Zitat, einen Spruch, der dir Kraft gibt? Dann schreib es mir gerne und wir sammeln sie, unsere Kraftsätze. Das wäre doch toll. Ich freue mich drauf. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.